Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Orthopädie spielt eine entscheidende Rolle in der gesunden Entwicklung von Kindern. Doch wann sollten Eltern aufmerksam werden und mit ihren Kindern einen Kinderorthopäden aufsuchen? Welche typischen orthopädischen Probleme treten bei Kindern auf und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Dr. Manuel Garleitner ist unser heutiger Gast. Als Facharzt für Orthopädie und Traumatologie hat er sich auf das Thema der Kinderorthopädie spezialisiert. Er ist als Oberarzt am Kepler Universitätsklinikum tätig und betreibt seit kurzem auch eine Wahlarztordination in Linz. Er wird mit uns in dieser Episode über die Wichtigkeit des Hüftschalls bei Neugeborenen sprechen und uns auch über die Wirbelsäulenfehlstellung Skoliose aufklären. Herzlich willkommen, lieber Manuel. Es gibt jetzt noch eine kurze Uffizi-Werbeunterbrechung. Denn ich freue mich, auch in dieser Podcast-Episode einen glücklichen Uffizi-Kunden vor den Vorhang holen zu dürfen. Für Dr. Manuel Garleitner waren wir seit der Idee, eine Ordination aufzubauen, ein treuer Begleiter. Sein Auftritt und das Ordinationsmanagement haben wir von Uffizi einfach easy übernommen. Herzlich willkommen, lieber Manuel.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich darf dir jetzt gleich zu Beginn die Frage stellen, erzähl vielleicht gleich mal, was das Schönste an deinem Beruf ist.
Das Schönste am Beruf Arzt oder an der Medizin ist, glaube ich, dass man vor allem in dem Fach, was ich mache, mit Orthopädie, Traumatologie, verlorene Lebensqualität einfach wieder zurückgeben kann. Man sieht, wie ein Patient oder Patientin reinkommt in die Ambulanz, in die Ordination mit irgendeinem Wehwehchen, mit irgendeiner Beschwerde oder mit irgendeinem Problem und man probiert, dass man das komplett sachlich angeht und schaut einfach, dass man dem Patienten helfen kann. Und wenn man den Patienten dann weiterverfolgt über ein paar Wochen, ein paar Monate, sieht man dann im besten Fall irgendeinen Erfolg, wo der Patient dann am Schluss sagt, hey, das hat mir geholfen, mit dem geht es mir besser und ich kann Sachen wieder machen, die ich vorher nicht machen habe können.
Dass du deinen Patienten und Patientinnen helfen hast können, hast du natürlich ein paar Jahre in deine Ausbildung investieren müssen. Und mich würde jetzt interessieren, wie war denn bei dir das, dass du gesagt hast, du möchtest gern Medizin studieren? War das schon immer dein großer Wunsch? Kommst du aus einer Ärztefamilie oder war es ein eigenes Erlebnis?
Also ich bin nicht quasi vorbelastet, ich komme aus keiner Ärztefamilie. Ich habe eigentlich keinen einzigen medizinischen Beruf in meiner nahen Familie, außer eine Tante von mir ist Krankenschwester. Vielleicht muss man ein bisschen zurückgehen. Es ist vielleicht ein bisschen mehr frühkindlicher Leichtsinn, der das auch ein bisschen geprägt hat. Also es gibt in meiner Kindheit eigentlich keine wirkliche Aktivität, wo ich mich nicht einmal verletzt habe.
Mhm. Also du warst Stammgast im Krankenhaus.
Ich war Stammgast im Krankenhaus, ja. Also die Fallzahlliste im UKH war bei mir wirklich sehr lange. Damals war das UKH nur an der Blumau. Und meine Eltern sind da wirklich richtig oft mit mir dort gewesen.
Was hast du gemacht?
Ich war einfach ein Kind, was viel draußen war. Mhm. Also ich habe nie eine Playstation gehabt, habe nie Computer gespielt, sondern wir waren so ein Freundeskreis von 5, 6 Burschen, die alle im selben Alter waren, haben alle quasi Tür an Tür gewohnt und haben daneben, in ungrenzender Nähe, die Traunauen in Ebelsberg und Bichling gehabt. Mhm. Und das Größte war für uns da irgendwelche Stecken schnitzen, uns mit Steine abzuwerfen, irgendwo runterspringen. Mhm. Wir sind dann ein bisschen älter geworden, dann sind auf einmal die Skateboards dazukommen, die Scooter dazukommen. Also wir sind überall drüber gesprungen, überall aufgefallen und jetzt kann man natürlich sagen, ich war ein bisschen botschert und das ist mir am allermeisten passiert. Aber grundsätzlich war es einfach.
Oder du hast am meisten traut.
Ich habe mir einfach am meisten traut und ich habe eigentlich nicht wirklich ich hab keine Angst gekannt. Ich bin überall abgesprungen und das war sicher so, dass ich da, also das Krankenhaus war nicht fremd für mich und habe da schon ein bisschen sehen können, was da drinnen gearbeitet wird, wie da drinnen gearbeitet wird und habe das vermutlich auch sehr interessant gefunden, darum war ich sehr oft dort. Zum Medizinstudium bin ich dann eigentlich, oder der Gedanke zum Medizinstudium ist dann eigentlich ein bisschen später gekommen, und zwar hat es angefangen beim Bundesheer. Ich wollte unbedingt relativ schnell nach meiner Matura einrücken und quasi den Präsenzdienst machen. Mhm. Und das Einzige, was da eigentlich möglich war, war Einrücken in Villach. Mhm. Und dort, weil ich halt Matura gemacht habe und weil mich der Führerschein eigentlich nicht wirklich interessiert hat, also der C-Führerschein für einen LKW, habe ich mich dort dann quasi als Sanitäter eingeschrieben und mehr oder weniger zur Verfügung gestellt und habe dann verkürzte Grundausbildung gehabt, bin quasi nur 4 Wochen irgendwo im Schlamm und im Dreck herumgekrochen. Dann ist in den Lehrsaal gegangen nach Klagenfurt mit 4 Wochen Kurs, quasi für die Sanitäterausbildung. Dann gefolgt von einem Praktikum in Linz beim Roten Kreuz und das halt alles nur in dieser Präsenzdienstzeit, was eigentlich sehr angenehm war, weil das heißt, ich war nicht so lange in der Kaserne. Und da habe ich dann eigentlich so wirklich Kontakt das erste Mal mit professionellem medizinischen Umfeld gehabt und habe dann irgendwie gesehen, dass mir das eigentlich gefällt. Und habe dann irgendwie für mich selber beschlossen, es muss Medizin werden. Es hat eigentlich in meinem Kopf keine Alternative gegeben. Also wer mit Medizin oder wer das Medizinstudium unter Aufnahmetest, hätte das nicht funktioniert, hätte ich, glaube ich, ein ziemliches Problem gehabt und ich wäre da gestanden und war richtig planlos gewesen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich dann weitermachen soll.
Ja, dann war es anscheinend wirklich das Richtige für dich, dass du gleich alles...
Bis jetzt, sage ich einmal schon, ja.
Du, aber das heißt, nach Villach bist du von Linz ausgekommen, weil du bist ja auch gebürtiger Oberösterreicher und da war einfach nur in Villach quasi diese Stelle frei.
Genau, also das Villach war quasi der frühestmögliche Einrücketermin und den habe ich genommen, damit ich einfach die Bundesheerzeit so schnell wie möglich fertig habe und dann quasi mit dem ersten Semester an irgendeiner Uni, damals hat man noch nicht gewusst, ob ich den Aufnahmetest schaffe, dass ich mit dem starten kann, ohne dass ich möglichst, oder dass ich eine große Zeit verliere, weil das ist dann auch immer mühsam, wenn man dann vom Bundesheer irgendwann rauskommt und dann muss man irgendwie 6 Monate, 7 Monate warten, bis man Medizin anfangen kann, weil man Medizin einfach nicht in der Mitte anfangen kann. Also man kann es quasi immer nur im Wintersemester anfangen. Da gibt es keinen Quereinsteigerkurs und somit war das da mein Plan. Und natürlich waren die Zugfahrten Linz-Villach oft ein bisschen mühsam. Also ich bin mehr Zeit im Zug gesessen, als ich zu Hause war am Wochenende. Aber letztendlich hat es sich dann gelohnt.
Du hast dann den Test gemacht und wo hast du dann studieren dürfen?
Genau, ich habe den Aufnahmetest in Innsbruck gemacht, habe mich auch gleich mehr oder weniger für Innsbruck beworben dort, weil für mich war klar, studieren in Wien, das kommt nicht in Frage und Graz hat in meinem Kopf nicht existiert. Es war Innsbruck die Wahl deswegen, weil ich zu dieser Zeit doch einfach ein großer Outdoor-Sportler war. Also ich war viel am Mountainbike unterwegs, viel am Rennrad unterwegs, viel in die Berg und das ist alles das, was in Wien nicht funktioniert. In Innsbruck war es jetzt so, man ist in der Früh aufgestanden, hat beim Fenster rausgeschaut, hat gesehen, es liegt Schnee. Dann hat man in den Stundenplan reingeschaut, hat man sich gedacht, naja, das muss man sich vielleicht eh gar nicht auf der Uni anschauen, das kann man sich in einem Buch auch anschauen, wir gehen Skifahren.
Wow, super.
Und dann raus aufs Fahrrad, mit dem Fahrrad mit die Skischuhe oder Snowboardschuhe, dann zur Gondel gefahren, die war sie direkt in Innsbruck, dann quasi auf die Hungerburg und aufs HVLK drauf fährt. Und von dort sind wir dann Skifahren gegangen. Und somit war Innsbruck zumindest für die Freizeit sicher die beste Entscheidung. Für einen Uni-Erfolg, sicher hat man sich manchmal mühsam was nacharbeiten müssen, aber ein Tag auf der Piste war perfekt.
Aber du hast ja, es klingt jetzt so, wie wenn du endlos lang studiert hättest, das ist es ja nicht.
Nein, gar nicht. Also es ist am Schluss im Endeffekt in der vorgegebenen Zeit alles fertig geworden. Ich weiß noch, ich habe einmal, in Innsbruck gibt es Jahresprüfungen oder zu meiner Zeit hat es Jahresprüfungen gegeben, da habe ich die erste, die habe ich ordentlich versemmelt. Das habe ich dann alles nachholen müssen, habe dann das nachgearbeitet. Es ist aber dann im Endeffekt in den 12 Semestern, also in der vorgeschriebenen Zeit, letztendlich das Medizinstudium beendet worden und somit hat es nach außen alles ausgeschaut.
Ohne gröbere sportliche Unfälle oder wie oft warst du während der Studienzeit als Patient im Krankenhaus?
Schon einige Male. Ich habe ja quasi von klein auf angefangen in Linz auch schon Handball zu spielen.
Okay.
Handball ist, wer das kennt, ein sehr körperbetonter Sport und ich habe das Hobby dann auch in Innsbruck weitergeführt, habe dort dann in Innsbruck Handball gespielt und da ist man natürlich dann schon des Öfteren am Abend nach am Training oder nach am Spiel in Innsbruck beim Heimgehen an der Klinik vorbeigegangen, weil man sich wieder den Finger umbogen hat. Einmal bin ich in Innsbruck dann operiert worden an der Wade, weil ich ein großes Hämatom drinnen gehabt habe und ich die Zehen vorne nicht mehr gespürt habe. Also natürlich hat man auch da das Krankenhaus des Öfteren besucht.
Aber du bist nach wie vor sehr fit. Das klingt jetzt vielleicht für die Hörerinnen so, wie wenn du so ja überall zusammengeflickt wärst, aber das bist du nicht. Also es sind wirklich zum Glück nur eher kleinere Verletzungen, beziehungsweise die eine oder andere größere, aber
genau.
Nichts also Sichtliches.
Von großen Gelenkverletzungen bin ich Gott sei Dank trotz meiner Handballkarriere oder trotz meines Handballsports immer verschont gewesen. Ja.
Ja, du hast dann brav studiert, hast das Studium abgeschlossen. Was war denn dann dein nächster großer Schritt?
Der nächste große Schritt war dann im Endeffekt quasi die Bewerbung am AKH oder am KUK in Linz. Für mich war vollkommen klar und eigentlich weiß keiner warum, aber es war von Anfang an vollkommen klar, der Weg von Innsbruck geht zurück nach Linz. Mhm. Innsbruck hat mir super gefallen, aber ich hätte in Innsbruck zum Wohnen und dass ich dort mein restliches Leben aufbaue, das habe ich einfach nicht gesehen. Mhm. Somit war klar, ich gehe zurück nach Linz. Ich komme an das KUK oder AKH. Ich habe auch alle meine Praktika, alle meine Formulaturen in dem Haus gemacht. Mhm. Natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ich war sehr, sehr engstirnig, ja, weil ich das alles nur dort gemacht habe und habe mir keine anderen Krankenhäuser angeschaut. Aber für mich war das von Anfang an irgendwie der perfekte Arbeitsort. Mhm. Und dann habe ich mich dort beworben, quasi für die Basisausbildung. Das ist ja quasi in der neuen Ärzteausbildung, sind es die ersten 9 Monate. Mhm. Da gibt es ja diesen, oder hat es diesen verpflichteten Turnus nicht mehr gegeben. Mhm. Und für mich war vollkommen klar, auch vor der Basisausbildung schon, es muss Orthopädie, Unfallchirurgie, irgendwas mit dem Bewegungsapparat sein.
Von welchem Jahr sprechen wir da jetzt? Also wann hast du in welchem Jahr das Studium abgeschlossen?
Ich habe das Studium 2017 abgeschlossen und habe dann quasi gleich 2017 dann zum Arbeiten angefangen.
Warum war es jetzt genau das Fach, was dich so interessiert hat?
Das eine war natürlich eben, das Patienten wieder irgendwie zum Laufen zu bekommen, wenn man sich jetzt traumatische Ereignisse, Unfälle anschaut, wo ein Patient im Endeffekt bettlägerig ist und durch Therapie bzw. Operationen kann man den Patienten mehr oder weniger wieder ins Gehen bringen, genauso wie bei der Orthopädie, wenn es degenerative Erkrankungen sind, sei es jetzt Arthrosen, Knie, Hüfte, Schulter etc., dass man die Patienten dort einfach Lebensqualität und Bewegungsumfang wieder zurückgibt, den sie vorher nicht gehabt haben. Das ist das eine. Und das zweite ist diese handwerkliche Begeisterung. Also ich habe, seitdem ich 14 bin ich auch zu Hause in Linz immer bei einer freiwilligen Feuerwehr gewesen, wo man sehr viel handwerklich machen muss. Und das hat mich einfach begeistert, wie man aus einem Bröselhaufen wieder was zusammenbauen kann, was dann auch funktioniert.
Das heißt, du willst so sagen, um gut in diesem Fachbereich zu sein, braucht es einfach voll das technische Verständnis, oder einfach eine strukturierte Herangehensweise, wie kann man was reparieren?
Ja, es ist sicher vom Vorteil, wenn man ein bisschen was von Biomechanik, von Belastung versteht und wenn man ein bisschen was im Kopf hat, wie man zwei Dinge zusammenschrauben kann, dass die dann auch wieder halten. Das muss jetzt unbedingt beim Knochen sein, aber das ist genauso wie beim Holz oder beim Werkstück. Wenn ich zwei Sachen zusammenschraube, dann muss ich die auf eine gewisse Art und Weise zusammenschrauben, dass die dann auch halten und dass die belastungsfähig sind. Und das ist, kann man ganz gut, glaube ich, auf den Knochen ummünzen.
Ja, du hast dann in welchem Jahr genau deine Facharztprüfung abgeschlossen?
Meine Facharztprüfung habe ich dann 2023 abgeschlossen. Die Prüfung kann man ja immer ein bisschen vorziehen quasi und der wirkliche Facharzt mit der Ausbildungszeit ist dann fertig worden im April bzw. Mai 2024.
Du machst jetzt nicht nur die klassische Orthopädie, was ich gerade für ältere Menschen, also wo man sehr viel für ältere Menschen macht, sondern du machst da sehr viel für Kinder. Orthopädie hat nämlich eigentlich auch sehr viel mit Kindern zu tun. Vielleicht möchtest du da die Zuhörerinnen und Hörer vielleicht einmal abhören, warum Orthopädie gerade für Kinder so wichtig ist.
Orthopädie ist für Kinder deswegen wichtig, weil die Kinder quasi im Wachstum sind, wo man orthopädisch sehr viel lenken kann. Also das heißt, ich kann mit einfachsten orthopädischen Maßnahmen oder Therapien oder kleinen Operationen Sachen ganz charmant und ganz schnell lösen, ohne dass ich danach quasi beim ausgewachsenen Menschen oder beim älteren Menschen größere Operationen brauche. Wenn man da an Wachstumslenkungen denkt oder an Längenunterschiede, an X-Beine, O-Beine, Verkrümmungen am Rücken etc. Das sind alles Sachen, die kann man beim heranwachsenden Kind durch außen sehr charmant lösen, und sie im besten Fall von einer großen Operation als ausgewachsener Mensch oder als ausgewachsener Patient dann fernhalten.
Wie ist bei dir die Entscheidung drauf gefallen, dass du gesagt hast, ja, ich möchte mich auf Kinder spezialisieren? War das was du schon von Anfang an gesehen hast, oder hast du gedacht, wenn ich mal einen Buben kriege, der genauso ist wie ich, dass ich gleich gut versorgen kann?
Ich hoffe also, wenn ich einen Buben kriege, der genauso wie ich, das würde ich, glaube ich, nicht lange aushalten. Also das ist im Laufe der Ausbildung gekommen. Orthopädie hat quasi zu Beginn meiner Ausbildung wirklich nur Orthopädie geheißen. Es war noch nicht zusammengelegt mit der Traumatologie, so wie es jetzt ja quasi ist. Sondern meine Ausbildung hat klassisch orthopädisch gestartet und da war es halt ganz viel, so wie man es halt in der Zeitung auch liest oder so wie es halt medial propagiert wird, der Gelenksersatz. Mhm. Hüftgelenk, Kniegelenk, Schultergelenk, Ellbogen, ein bisschen und Sprunggelenk. Und ich habe das alles gern gemacht, aber ich habe nie so wirklich Fuß fassen können drinnen. Ich weiß nicht warum. Ja. Es ist der Teich ist begrenzt und die großen Fische da drinnen sind sehr viele. Mhm. Und ich habe mir jetzt gedacht, warum muss ich jetzt da auch noch mitmachen? Mhm. Es gibt ja ganz viele andere Sachen auch noch. Mhm. Und durch Zufall ist es dann eigentlich so gewesen, dass sie das kinderorthopädische Team an der KUK oder am Kepler-Universitätsklinikum damals dann so ein bisschen aufgelöst hat. Einer ist in Pension gegangen, der andere ist wieder zurückgegangen nach Deutschland und somit war dann mein jetziger Kollege ganz alleine und mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden und der hat dann gesagt, hey Manuel, schau dir das einmal an, wenn es dich interessiert, ich habe dich gern dabei, ich lerne da was, ich garantiere dir eine super Ausbildung und am Anfang war ich mir nicht ganz so sicher, weil was der Kinderorthopäde, was ist, also der kann ja dann auch die eigene Familie und die eigenen Freunde nicht versorgen, wenn die irgendein Problem haben. Aber ich war dann irgendwie 3-4 Monate dabei und habe eigentlich gesehen, dass es, wenn Kinder auf einmal zum Laufen anfangen, die vorher nicht gelaufen sind, dann gibt einem das auch was und deswegen bin ich dann dabei geblieben.
Ja, sehr schön. Ja, also du hast ja dann jetzt eben deine Facharztausbildung abgeschlossen, bist eben auch am Kepler-Klinikum tätig und hast ja über das hinaus noch eine Wahlarztordination aufgemacht am Herzen von Linz. Was hat dich dazu bewegt, als doch relativ junger Arzt schon eine Ordination aufzubauen?
Das ist eigentlich relativ kurzfristig entstanden. Auch deswegen, weil man merkt oder weil man sieht, dass im Ambulanzalltag die Zeit einfach fehlt. Es ist so, dass Kinderorthopädie wird in Oberösterreich jetzt nicht großartig angeboten. Es gibt da nur ganz vereinzelte Kollegen, die das machen. Und somit ist
in Linz bist du, glaube ich, einer von zwei, oder?
Naja, es gibt im Endeffekt, am Kepler-Uniklinikum gibt es zwei und bei den Barmherzigen Schwestern gibt es auch noch zwei, die das anbieten. Aber dann ist es relativ vorbei. Ja. Und in Wels gibt es auch noch einen Kollegen, der es noch macht. Ja. Aber letztendlich sind
es ist überschaubar.
Aufgerechnet auf die Anzahl der Kinder, die was brauchen, ist es sehr wenig. Ja. Und somit hat man auch gesehen, dass die Ambulanzzahlen bei uns am Kepler-Universitätsklinikum einfach überborden und dass die Zeit, die man mit dem Patienten verbringt, beziehungsweise mit dem Kind verbringt, einfach viel zu wenig ist. Ein Kind ist jetzt nicht so, wenn das in die Ambulanz reinkommt, dass man sagt, hey, zeig mal schnell die Hosen aus, das Knie schauen wir uns jetzt an oder den Fuß schauen wir uns an, sondern wenn man Pech hat, dann bitzelt das einmal fünf Minuten. Und dann bin ich aber eigentlich schon wieder über meine berechnete Zeit drüber.
Ja, wenn das nächste Kind war,
genau.
Ja.
Und somit habe ich irgendwie gesehen, das funktioniert nicht. Und wenn man sich quasi mit Kindern wirklich beschäftigen will und das Problem da sehen will, dann muss man das mit mehr Zeit machen.
Du bist ja selbst Vater von Zwillingsmädels. Was würdest du jetzt sagen, wie hat sich deine Herangehensweise in dem Job verändert, seitdem du selber Vater bist? Also hast du jetzt nur mehr Verständnis für Eltern oder Kinder? Würdest du sagen, das ist schon nicht schlecht als Arzt im Kinderbereich, wenn man selbst Familie hat und weiß, wie es einem geht, wenn irgendwas eben nicht passt?
Genau, also durch die Geburt von meine zwei Mädels bin ich auf jeden Fall viel gelassener geworden, wenn ein Kind vor mir bitzelt oder wenn ein Kind vor mir weint.
Du denkst jetzt nicht mehr, es ist unerzogen.
Gar nicht, nein. Ich gehe da einfach viel gelassener hin. Ich weiß ganz genau, meine ersten Klumpfußgipse oder meine ersten Nahtentfernungen bei Kindern, wenn das auf einmal zum Weinen angefangen hat, da habe ich schon zum Schwitzen angefangen, da war ich schon nervös. Jetzt ist es im Endeffekt so, es schreien die Kinder in der Arbeit, es schreien die Kinder in der Ordination und es schreien die Kinder zu Hause. Also ja. Es ist quasi immer dasselbe. Ja. Und man ist es dann gewohnt und da macht man sich dann auch keine Gedanken mehr.
Ja, sehr schön. Denkt man, das ist auch für zukünftige Patienten oder Patientinnen wichtig zu wissen, dass man einen einfühlsamen Familienvater auch als Arzt erwischen kann.
Ja, man kann dann mit die Eltern ganz oft Gemeinsamkeiten austauschen, wenn die kommen und sie schauen vollkommen zerstört aus und sie erzählen, dass sie in der Nacht keine Stunde geschlafen haben, weil das Kind oder das Baby wirklich Rambazamba gemacht hat, dann kann man da sich ganz gut einfühlen, wenn man das nur dazu mit Zwillinge, wo beide Elternteile angehängt sind, dann eigentlich auch ganz gut erleben kann.
Du hast ja dann eigentlich bei den Kinderkrankheiten im orthopädischen Bereich gibt es zwei wesentliche, mit denen du dich beschäftigst und vielleicht kommen wir da drauf zu sprechen. Nämlich die erste wichtige Untersuchung, die ist ja sogar im Eltern-Kind-Pass angeführt, das ist der Hüft-Ultraschall von den Neugeborenen. Warum ist denn der so wichtig und warum empfiehlst du den auch wirklich ordentlich zu machen?
Genau, also die erste orthopädische Untersuchung oder die erste orthopädische Untersuchung, mit dem das Kind oder das Neugeborene in Kontakt kommt, wird eigentlich bewusst gar nicht so wirklich wahrgenommen, weil das ist halt im Rahmen des Säuglings-Ultraschalls, das ist schon der erste Zeitpunkt und der ist in der ersten Lebenswoche, wo man sich schon um das erste Gelenk kümmert. Und das sind die Hüften. Es gibt geburtliche Hüftreifungsverzögerungen, die sind teilweise lagebedingt, die sind genetisch, teilweise weiß man nicht, woher sie kommen, die man als Kind oder als Neugeborenes wirklich ganz gut behandeln kann, um dann späteren Schaden einfach von sich zu weisen. Ja. Also die Ultraschalluntersuchungen sind in der ersten Lebenswoche und in der sechsten bis achten Lebenswoche vorgeschrieben, laut Eltern-Kind-Pass. Und ich kann wirklich nur empfehlen, dies zu machen und auch ordentlich zu machen, weil da hängt wirklich ganz, ganz viel dran. Man kann Neugeborene, die quasi eine Hüftreifungsverzögerung haben oder eine geburtliche Dysplasie haben, wirklich sehr charmant behandeln. Das schaut zwar von außen ein bisschen gemein aus, weil das ein Zügelsystem mit Abspreizung ist, aber dem Kind tut das weder weh noch sonst irgendwas, aber man kann damit eigentlich fast garantieren, dass sie die Hüften sehr schön entwickeln und dass die ganz normal ausheilen.
Diese Flügel, wie lange muss man die dann tragen?
Die Zügel tragt man im Endeffekt so lange, bis der Hüftultraschall in Ordnung ist. Der Ultraschall hat einen Graubereich von ca. 3 bis 5 Grad. Also der Normwert wäre 60 Grad bei einem Winkel, den man im Ultraschallbild abmisst. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Kind quasi so irgendwie 62, 63 Grad hat, ist es von den Zügeln bzw. von der Abspreiztherapie eigentlich freigesprochen.
Für die Eltern ist da allerdings die Herausforderung, das Kind zu wickeln und die schönen Sachen, die man vielleicht vorab gekauft hat, dass man die nicht so anziehen kann.
Also wir sind uns dessen schon ganz klar bewusst, dass wir da als Kinderorthopäden als Orthopäden ein Luftschloss crashen, weil es geht das Neugeborenen-Shooting nicht so, wie man sich das vorstellt. Es passt die erste Hose nicht, die man vielleicht auf der Babyparty geschenkt gekriegt hat. Natürlich wissen wir das, dass das alles mühsam ist und es ist nicht oft so oder es ist nicht selten so, dass quasi zum Ambulanztermin, wo man dann die Hüfte schallt und wo man dann sagt, hey, man muss die behandeln, wo dann die Mama logischerweise in Tränen ausbricht, weil sie sich das absolut nicht vorstellen kann, wie man da jetzt 6 oder 8 Wochen durchkommt. Fakt ist, es funktioniert. Man spart sie nachher extrem viel und es halten alle Kinder aus. Ich habe quasi für meine zweite Doktorarbeit eine Studie gemacht, wo wir uns 170 Kinder knapp angeschaut haben, die so eine Zügelbehandlung gehabt haben und die sind jetzt alle zwischen 12 und 22 Jahren. Und witzigerweise kann sich nur vereinzelt ein Patient daran erinnern, dass er das als Baby eigentlich gehabt hat.
Also das, weil er die Fotos kennt.
Genau,
oder?
Und da auch nur, weil er die Fotos kennt. Also das heißt, das brennt sich nicht im Kopf des kleinen Patienten ein, sondern das ist im Endeffekt eine künstliche Nachempfindung der Position im Bauch mit einer Hockstellung, mit einer leichten Abspreizung, wo man die Hüfte ganz gut nachtherapieren und nachreifen kann.
Jetzt weiß man ja, nicht jeder Mensch genießt die gleiche Ausbildung und in manchen Bundesländern ist es zum Beispiel gar nicht so selbstverständlich, dass es nur eine Anzahl an guten Kinderorthopäden gibt. Was kann man als Eltern machen, wenn man sich irgendwie unsicher ist, ob der Arzt, die Ärztin diesen Hüftschall wirklich richtig gut gemacht hat. Also alle, die berechtigt sind, das zu machen, kennen die das tatsächlich gut? Kann das jeder Kinderarzt gut? Oder wo würdest du sagen, da sollte man schon ein bisschen aufpassen?
Das kommt ganz drauf an, was der Behandelnde oder der das macht, für eine Fallzahl hat und was er für eine Routine hat. Mhm. Wenn das ein Kollege ist, der mehrmals die Woche Hüftultraschelle macht, dann wird das sicher ganz gut funktionieren. Wenn das in einer Praxis oder in einer Ordination ist, wo man da mit einem Hüftultraschall eher so ein bisschen der Exot ist, dann muss man sich überlegen, ob man das nicht eventuell quasi über eine Zweitmeinung sich anschauen lässt. Und das ist ja in der Medizin immer erlaubt. Ich sage, es gibt im Leben eigentlich nur eine Situation, wo zweigleisig fahren erlaubt ist, und das ist die Medizin. Mhm. Also man darf immer woanders nachfragen und sich einen zweiten Termin ausmachen. Und da ist auch von den ärztlichen Kollegen überhaupt keiner irgendwem böse. Es geht da einfach um die Routine und ja.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, für mich schaut es ja als Patientin relativ einfach aus, so ein Schall. Da hat ein Arzt ein technologisches Gerät, steckt es in irgendeiner Kastel an und hält es mir dann eben auf das jeweilige Körperteil hin, beziehungsweise in dem Fall eben auf die Kinderhüfte oder Babyhüfte. Was ist denn das Schwierige ehrlicherweise dran? Also warum braucht es da so viel Erfahrung, dass man einen Hüftschall, der eigentlich so einfach ausschaut, gut machen kann?
Ja. Es steht und fällt mit dem Baby.
Okay, ob das ruhig ist?
So ehrlich,
da gibt es ja diese Wanne
genau.
dann.
Also genau, es gibt im Endeffekt vorgefertigte Schienen, wo man das Kind dann wirklich streng in Seitenlage reinlegen kann. Dazu gibt es einen vorgefertigten Arm, das ist einfach ein Metallteil, wo der Ultraschallkopf drinnen hängt, damit man genau die Schnittebene hat. Mhm. Und das ist dann letztendlich auch das richtige Kriterium, das Erreichen der Schnittebene, wo eine Messung zulässig ist. Und da muss einfach vieles zusammenpassen. Es muss der Arzt im richtigen Moment beim Ultraschall auf den Knopf drucken und es muss das Kind oder das Baby, das Neugeborene im richtigen Moment, wenn es geht, ein bisschen ruhig halten. Und das funktioniert einfach nicht immer. Ja. Und da muss man einfach schauen, dass die Umgebung quasi kindgerecht oder neugeborenengerecht ist, mit einem Wickeltisch, mit einer Wärmelampe. Da sollen nicht 5 andere drinnen sein. Da soll im besten Fall es ein bisschen ruhig sein. Es muss nicht ein Flutlicht leuchten da. Es soll ein bisschen dunkel sein. Einfach, dass sich das Kind wohlfühlt. Und das kann man, glaube ich, nur dann garantieren, wenn man das wirklich oft macht. Und da kommt es ja dann auch dazu, dass man selber eine gewisse Ruhe ausstrahlt, weil am Anfang glaubt man das nicht so, aber Nervosität übertragt sich aufs Kind sehr schnell.
Und deine Töchter, hast du die selbst geschallt, oder?
Natürlich.
Sehr gerne.
Natürlich, also meine Töchter haben, ich glaube, kein Kind hat so viel Hüftultraschelle wie meine Töchter. Man ist dann selber nämlich extrem paranoid.
Ja, also. Ich denke mal. So, und jetzt sind wir eigentlich schon bei der nächsten Kinderkrankheit. Die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Ist aber so spannend, mit dir zu plaudern. Aber ich glaube, das nächste Thema ist auch für ganz viele Eltern und Kinder noch sehr interessant. Und zwar, das Thema ist eigentlich recht herausfordernd oder sehr häufig und ist eines der häufigsten orthopädischen Leiden bei Kindern. Es ist die Skoliose und es ist eine Wirbelsäulenfehlstellung. Ich glaube, das ist ja genauso, also die Wirbelsäule ist genau verkehrt in die falsche Richtung. Habe ich das richtig irgendwie verstanden?
Im Endeffekt, bei der Skoliose redet man von der Wirbelsäulenverkrümmung quasi links-rechts, also nicht vorne-hinten, sondern die Wirbelsäulenverkrümmung in Schlangenart nach links, nach rechts, teilweise S-förmig, teilweise C-förmig, da gibt es großbogige Skoliosen, kleinbogige Skoliosen und die sind in der Tat beim heranwachsenden Kind, also da reden wir irgendwie so ab dem 7., 8. Lebensjahr, wo die Wachstumsschübe einsetzen, doch eher häufig. Ja.
Wie kann man das jetzt als Elternteil wiederum erkennen? Ui, das sollte man sich vielleicht anschauen lassen. Kann ich das als Elternteil überhaupt erkennen oder klärt das der Haus- bzw. Kinderarzt?
Also als Elternteil kann man es natürlich erkennen, wenn man sich sein eigenes Kind einfach anschaut. Ja. Am besten, zumindest sage ich die Eltern dann immer, ist, wenn man das Kind am Abend einfach beim Zähneputzen von hinten anschaut, wenn das Kind gerade beim Spiegel steht und gerade Zähne putzt, dann sieht man zum Beispiel schon einmal, ob die Schultern auf gleicher Ebene sind oder ob der Beckenkamm auf gleicher Ebene ist. Oft kommt dann auch quasi die Kombination mit Beinlängendifferenzen oder Beinlängenunterschied dazu, wo natürlich dann in weiterer Folge der Bewegungskette oder der Skelettkette dann auch die Wirbelsäule schief ist. Das nächste, wo man es ganz gut erkennt, ist, wenn das betroffene Kind einfach die Hände ganz normal nach unten baumeln lässt. Und wenn man sich den Freiraum anschaut, quasi zwischen Körper und zwischen Arm, wie Orthopäden sprechen da von den Lendendreiecken. Mhm. Und wenn das links größer ist wie rechts, dann muss am Rumpf irgendeine Verkrümmung da sein, weil ansonsten wäre das grundsätzlich gleich.
Das klingt jetzt für mich natürlich, es klingt relativ wild, okay, da ist die Wirbelsäule verkrümmt, steht in eine falsche Richtung. Was gibt's denn da für Therapiemöglichkeiten? Muss ich das operativ regeln oder gibt's irgendwie klassische Physiotherapie? Genau. Wie schaut das aus?
Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich bei der Skoliose genauso wie bei allen anderen orthopädischen Krankheiten Klassifizierungen oder Klassifikationen gibt, in was man das dann einteilt und ab einem gewissen Grad muss man dann über die operative Versorgung sprechen. Am liebsten haben wir die Kinder, die wir sehr bald erwischen und die zu uns kommen mit einem Skoliosewinkel irgendwie natürlich am besten unter 20 Grad oder unter 25 Grad, weil unter 25 Grad spricht man mal von der rein konservativen physiotherapeutischen Therapie, wo die Kinder dann ein geschultes Trainingsprogramm bekommen von einem Physiotherapeuten, der für Skoliose ausgebildet ist, wo man schaut, dass man die Skoliose ganz gut in Schach hält.
Das heißt, das ist nicht heilbar, die geht nie ganz weg, ich muss immer eine Spur mehr tun.
Genau, also ganz selten, dass man Skoliosen dann auf einmal beim ausgewachsenen Patienten wieder komplett gerade hat. Das Ziel der Skoliosetherapie ist eigentlich, den Winkel zu halten und zu schauen, dass es im Wachstum nicht schlechter wird. Ab einem Winkel von 25 Grad muss man dann allerdings zu Schienungen von außen greifen und da sprechen wir vom klassischen Rumpfkorsett. Wo man im Endeffekt von außen eine Wachstumsschiene gibt und wo ich im Wachstum die Wirbelsäule von außen lenken kann und somit schauen kann, dass sie ein bisschen besser wird, beziehungsweise dass sie nicht schlechter wird. Und ab einem Winkel von 45 Grad unter Therapie spricht man dann eigentlich von der Operationsindikation, wobei Operationen an der Wirbelsäule bei der Skoliose dann mitunter sehr groß sind. Also das sind langstreckige Versteifungen, wo man sie wirklich ganz genau überlegen muss, wann man das macht, wie man das macht und vor allem auch, wo man das macht. Darum schaut man, dass man das so gut wie möglich mit einer Korsetttherapie, die natürlich auch anstrengend ist. Wir reden von einer Korsettdauer von ungefähr 18 bis 20 Stunden am Tag. Aber da schaut man, dass man das konservativ so gut wie möglich hinbekommt, dass man eben nicht operieren muss.
Okay. Jetzt machen wir nur kurz einen Schwenk zu einem eher allgemeinen Thema, das mich interessiert. Du als Arzt oder auch Orthopäde, du empfiehlst wahrscheinlich auch Kindern oder Eltern, sich so viel wie möglich zu bewegen. Kinder kehren an die Natur, die kehren in einen Turnsaal, die kehren vielleicht auf ein Radl, wo auch immer hin. Was mich jetzt auch immer wieder beschäftigt ist, weil ich auch für meine Mitarbeiter einen Schreibtisch angeschaffen habe, wo die Mitarbeiter halt eine gewisse Anzahl von Stunden pro Tag stehen. Empfiehlst du das eben auch für Kinder, dass die auch eher einen Stehschreibtisch haben als wie einen Sitzschreibtisch oder macht es deiner Meinung nach die Kombination aus oder ist ein Stehschreibtisch, der noch überhaupt nichts für Kinder ist?
Also das Erste ist natürlich, das Wichtigste fürs Kind ist Bewegung. In der Schule würde ich einen Stehschreibtisch beim Kind wahrscheinlich erst beim älteren Kind nehmen, wo man irgendwie so in der Mittelschule sind, Ende Hauptschule oder Gymnasium. Warum? Weil ich mir vorstellen kann, dass gerade junge Kinder, die in der Schule sind, Volksschule oder so, mit der Konzentration ganz große Schwierigkeiten haben, wenn die ganze Zeit stehen. Weil ein Kind, das was ruhig steht, das gibt es seltener wie ein Kind, was ruhig sitzt.
Okay.
Wenngleich es für die Wirbelsäule natürlich ein Traum wäre, ja, weil Haltungsschäden bzw. falsches Sitzen fängt sicher schon sehr bald an, wo man sieht, dass die Kinder da Schäden davontragen. Der verstellbare Schreibtisch oder der Stehschreibtisch oder Stehtisch ist dann meiner Meinung nach wahrscheinlich Ende Hauptschule bzw. Oberstufe oder weitere Schulbildung dann ein Thema.
Ja, danke für deine Einschätzung dazu auch. Und somit sind wir jetzt auch wirklich bei der letzten Frage, lieber Manuel. Und zwar die ist, was machst du für dich, damit du nicht dein eigener Patient wirst?
Ja, viel Sport. Also ich schaue, dass ich neben meinem Alltag in der Klinik, in der Ordination mit der Familie so viel wie möglich draußen bin, so viel wie möglich sportelt und mich körperlich ertüchtigt. Erstens brauche ich es auch für mich selber, damit ich Abstand von dem Ganzen habe und damit ich ein bisschen einen Ausgleich habe. Und zweitens ist es einfach, ist die körperliche Ertüchtigung, glaube ich, für einen weiteren Lebensweg einfach gut, wenn man jetzt schaut, so fit wie möglich zu sein, dass man dann im älteren Semester, sage ich mal, nur davon zehren kann und einfach da gewisse Reserven hat.
Lieber Manuel, dann sage ich herzlichen Dank und weiterhin alles Gute für dich.
Danke, gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.